ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Die irakische Hauptstadt Bagdad gleicht einer großen Baustelle. Neue Wohnkomplexe entstehen, Hotelanlagen. Auch die Promenade am Ufer des Tigris ist aufgerissen. Bagger und Kräne überall. Auch die anstehende Parlamentswahl steht im Zeichen des Krans. Ministerpräsident Mohamed Shia As-Sudani nennt seine Wahlliste Entwicklung und Wiederaufbau. Auf den Wahlplakaten ein weißer Kran auf hellblauem Grund. Mehr als 20 Jahre nach dem Sturz von Diktator Saddam Hussein erholt sich der Irak langsam. Chaos, Krise und Zerstörung sind einer mühsam errungenen Stabilität gewichen. Offen bleibt, wie dauerhaft und belastbar sie ist.
Sudanis Regierung hat sich dadurch ausgezeichnet, dass Projekte umgesetzt wurden,
sagt Hussein Arab. Bislang sitzt er als unabhängiger Abgeordneter im Parlament. Jetzt kandidiert er für das Wahlbündnis des Ministerpräsidenten.
Die aktuelle Regierung hat klare Ziele. Dienstleistungen stehen im Vordergrund. Es gibt Fortschritte im Gesundheitssektor und der Ausbau von Straßen und Brücken ist auf einem ausgezeichneten Weg.
Zeynep Al-Moussaoui widerspricht. Für die Anwältin sind die Veränderungen nur oberflächlicher Natur.
Wenn ein irakischer Bürger sieht, dass eine Brücke gebaut wurde, dass ein Krankenhaus gebaut wurde, dann erscheint ihm das als große Sache. Aber wenn Sie mich fragen, was bringen Krankenhäuser ohne Betten und Behandlungsmöglichkeiten? Bringt eine neue Brücke tatsächlich Veränderungen mit sich?
Moussaoui hat sich entschieden, selbst zu kandidieren für eine Liste, die sich Al-Badil, die Alternative, nennt.
Der Irak braucht neue Gesichter, braucht neues Blut. Wir brauchen Leute, die ehrlich zu den Menschen sind, die den Menschen dienen, nicht nur sich selbst.
Die Kandidatin spricht Themen an, die auch die Menschen auf Bagdads Straßen bewegen. Korruption grassiert und seit mehr als 20 Jahren prägen dieselben Männer die Politik des Landes. Die 19-jährige Asra aus dem Viertel Karada sagt:
Es ist immer das Gleiche. Es wird keine Veränderung geben. Es ist besser, nicht zur Wahl zu gehen, als die Stimme den Falschen zu geben.
Iyad Alawi, Nuri al-Maliki, Haider al-Abadi. Mehrere ehemalige irakische Regierungschefs treten auch bei dieser sechsten Parlamentswahl nach 2003 wieder an und werden mit dem aktuellen Ministerpräsidenten As-Sudani um die Macht ringen. Der Verkäufer Abdullah fragt sich daher, ob es sich überhaupt lohnt, wählen zu gehen.
Wenn du wählst, kommen die Gleichen an die Macht. Wenn du nicht wählst, ebenfalls.
Das mangelnde Interesse an den Wahlen stimmt Parlamentskandidatin Moussaoui besorgt.
Wir würden uns selbst belügen, wenn wir sagen, dass die Menschen Vertrauen in den gegenwärtigen politischen Prozess oder die stattfindenden Wahlen haben. Tatsächlich hat das erschütterte Vertrauen in den politischen Prozess auch unsere Demokratie beschädigt.
Die meisten Parteien oder Wahlbündnisse im Land richten sich nach konfessioneller oder ethnischer Zugehörigkeit. Das heißt, es gibt schiitische Parteien, sunnitische und kurdische. Das spiegele sich auch in der Postenvergabe wider, erklärt Thomas Schmiedinger. Der Österreicher lehrt Politikwissenschaft an der Universität im nordirakischen Erbil.
De facto hat sich ein Modus vivendi herausgebildet, dass der Präsident immer Kurde ist und der Premierminister Schiite und der Parlamentspräsident Sunnite. Und an dieser Abmachung halten derzeit eigentlich alle fest.
Schmiedinger hält es für wahrscheinlich, dass der aktuelle Regierungschef gestärkt aus der Wahl hervorgeht.
Abhängig wird seine Wahl dann als Premierminister allerdings auf jeden Fall davon sein, wie geschickt er Bündnisse bilden kann. Denn eine Regierung Sudani wird nur möglich sein, wenn zumindest auch Teile der sunnitischen und kurdischen Parteien ihn dabei unterstützen.
Eine offene Frage ist auch, wie sich eine der schillerndsten Figuren der irakischen Politik verhalten wird. Ein Mann, der gar nicht für das Parlament kandidiert. Der schiitische Geistliche Moqtada as-Sadr, der vielen als der populärste Politiker des Landes gilt.
Er ist neben seiner religiös-schiitischen Ausrichtung und seinem Nationalismus auch so etwas wie ein Sozialpopulist der verarmten schiitischen Schichten im Süden des Irak.
Aktuell ruft as-Sadr zum Boykott der Wahlen auf. Der irakische Sozialforscher Anwar al-Musawi geht aber nicht davon aus, dass er dadurch Einfluss verliert. Im Gegenteil.
Muqtada al-Sadr hat verkündet, dass alle Leute an der Macht korrupt sind. Auch deswegen steht das Volk hinter ihm. Wenn Muqtada al-Sadr jetzt die Straße in Richtung einer beliebigen Regierung mobilisieren wollte, würde er sie in 5 Minuten stürzen.
2021, bei der letzten Parlamentswahl, war al-Sadrs Bewegung die stärkste Kraft geworden. Seine Versuche, eine Regierung zu bilden, scheiterten jedoch. Das Parlament blockierte sich selbst, war monatelang nicht in der Lage, eine neue Regierung und einen neuen Präsidenten zu wählen. Im Juni 2022 zog Muqtada al-Sadr die Reißleine. Er ordnete an, dass die Abgeordneten seiner Bewegung das Parlament verlassen. Einige Wochen später stürmten bewaffnete al-Sadr-Anhänger das Parlament in der streng bewachten grünen Zone von Bagdad. Es folgten Straßenschlachten in mehreren irakischen Städten. Erst Monate später wurde die Staatskrise beendet, mit der Wahl des aktuellen Ministerpräsidenten Mohammed Shia al-Sudani. Offiziell hat sich Muqtada al-Sadr inzwischen aus der Politik zurückgezogen, aber sein Wort hat weiterhin Gewicht. Seine Anhänger, Schätzungen zufolge bis zu 8 Millionen schiitische Iraker, hat er aufgerufen, die Wahlen zu boykottieren.
Ich würde mir wünschen, dass sie teilnehmen, am besten mit einer eigenen Wahlliste,
sagt Hussein Arab, der Parlamentarier, der für das Wahlbündnis von Ministerpräsident al-Sudani antritt. Er ist bemüht, die zahlreichen al-Sadr-Anhänger nicht vor den Kopf zu stoßen.
Ich akzeptiere ihre Haltung, aber natürlich, ihre Nichtteilnahme ist ein Problem. Ein großer Teil der Gesellschaft ist dann im Parlament nicht vertreten.
Manche Politiker und Beobachter in Bagdad stellen sich die bange Frage, wird der impulsive Muqtada al-Sadr direkt vor oder nach der Wahl seine Macht nutzen, um auf die Regierungsbildung Einfluss zu nehmen? Das könnte mitentscheiden, ob Premierminister Mohammed Shia al-Sudani, der Mann, der sich gern als Bagdads Baumeister zeigt, eine weitere Amtszeit erhält. Die künftige Regierung kann auf einiges aufbauen, was al-Sudani angestoßen hat. Der Wiederaufbau ist im Gange und insgesamt hat sich das Land stabilisiert. Die Zahl von Anschlägen und gewalttätigen Auseinandersetzungen ist zurückgegangen.
Im Moment ist der Irak mit Sicherheit stabiler, als er jemals seit 2003 oder man kann eigentlich sagen seit 1990 war,
sagt der im Irak lehrende Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger. Große Baustellen? Im wörtlichen ebenso wie im übertragenen Sinne bleiben jedoch. Das Nebeneinander von Schiiten und Sunniten bleibt spannungsgeladen. Die Beziehungen zwischen der Zentralregierung in Bagdad und der halbautonomen Region Kurdistan im Nordirak sind von Auseinandersetzungen um Macht und Geld geprägt. Und über allem schwebt die Frage, gelingt es, den Einfluss des Nachbarlands Iran und der ehemaligen Besatzungsmacht USA auszubalancieren? Für viele Bürger sind andere Probleme aber noch drängender.
Das Leben ist so teuer geworden,
sagt Osama Al-Kaisi. Das merke er als Vater von 3 Teenagern jeden Tag.
Inzwischen kann man alles kaufen, aber nur, wenn man die Mittel hat. Den meisten Irakern fehlt das Geld. Die Lebenshaltungskosten sind ein großes Problem.
Ein anderer Mann sagt, das größte Ärgernis sei die unzuverlässige Stromversorgung.
Stromausfälle, darunter leiden wir wirklich am meisten.
Der Irak ist weltweit das Land mit den 5 größten Erdölreserven. Mehr als 4 Millionen Barrel werden pro Tag produziert. Ihsan al-Shamri ist Professor an der Universität Bagdad, hat in den letzten Jahren Präsidenten und Regierungschefs in Wirtschaftsfragen beraten. Wenn er erklären soll, warum ein so rohstoffreiches Land seinen Bürgern keine regelmäßige Stromversorgung anbieten kann, dann holt er erstmal weit aus.
Das Stromproblem ist nicht erst unter den letzten Regierungen entstanden. Es reicht viele Jahre zurück. Fast 40 Jahre oder vielleicht etwas weniger, sagen wir 30 bis 35 Jahre.
Im Golfkrieg Anfang der 1990er Jahre griffen die USA und ihre Verbündeten gezielt die Energieinfrastruktur des damals von Saddam Hussein beherrschten Irak an. Es folgten Sanktionen, 2003 der Einmarsch der USA ins Land, um Saddam Hussein zu stürzen. In der Zeit danach, so al-Shamri, habe auch Korruption verhindert, dass die Stromanlagen instand gehalten und modernisiert worden seien.
Das heißt, das derzeitige Stromnetz ist für etwa 20 bis 25 Millionen Menschen ausgelegt. Der Irak hat heute aber mehr als 46 Millionen Bürger. Das Wachstum der Bevölkerung hat das System stark belastet, ohne dass es Anpassungen gab.
Der Irak setzt bei der Stromproduktion vor allem auf Gaskraftwerke. Das Gas wird vor allem aus dem Nachbarland Iran importiert. Erst in den letzten Jahren habe die Regierung begonnen, auf Alternativen zu setzen, sagt al-Shamri. Insbesondere im Sommer, wenn der Strombedarf am höchsten ist, können größere und kleinere Solarprojekte Abhilfe schaffen. Ein Beispiel bietet ein Örtchen im Nordirak. Unerbittlich brennt die Sonne auf das kleine Dorf Gulek nieder. Die Temperatur beträgt 45 Grad im Schatten. Faring Said Breimer freut sich inzwischen über die vielen Sonnenstunden in seinem Dorf in den Bergen, gut eine Autostunde von Erbil entfernt. Der 49-Jährige lädt in sein Haus, bietet gekühlte Honigmelone an. Dank Ventilator und Klimaanlage ist von der Hitze draußen nichts zu spüren.
Mit den Solaranlagen hat für uns ein neues Leben begonnen. Vorher hatten wir immer Probleme mit dem Strom. Jetzt ist es drinnen kühl und insgesamt ist es angenehmer geworden in Gulek. Wir sind sehr dankbar.
Auf jedem der Dächer der 40 Häuser in dem kleinen Dorf wurden in diesem Frühjahr 5 Solarpaneele installiert. Jetzt haben die Menschen in Gulek rund um die Uhr Strom, statt wie vorher nur zwischen 6 und 8 Stunden. Die Solarmodule waren ein Geschenk der Rwanga Foundation, einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Erbil.
Es geht darum, die Leute mit Strom zu versorgen, mit sauberer Energie,
betont Siamat Farik von der Rwanga Foundation. Auf das Projekt in Gulek sollen weitere folgen. Noch steckt die Entwicklung der erneuerbaren Energien im erdölreichen Irak in den Kinderschuhen. Gerade einmal 2% des Stroms werden durch Wasser, Wind oder Sonnenenergie gewonnen. Bis 2030, so das Ziel der Regierung, soll der Anteil auf 5% steigen. Nazim Ahmed leitet ein Klimanetzwerk, das Menschen und Firmen im Land die Vorteile von erneuerbaren Energien vermitteln will.
Irak und Kurdistan gehören zu den Orten, die weltweit am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Die Luft ist verschmutzt, die Temperaturen steigen und der Wassermangel macht den Menschen zu schaffen.
Die Vorteile der Solarenergie, sagt Ahmed, liegen auf der Hand. Die Nachfrage steige, unterstützt durch Maßnahmen der Regierung, die die Umsatzsteuer auf Solaranlagen reduziert hat. Für die Menschen in Gulek ist es vor allem der praktische Nutzen, der sie von der Nutzung der Sonnenenergie überzeugt hat. Der 32-jährige Raswan ist ein großer Fan von Real Madrid. Jetzt mit zuverlässiger Stromversorgung kann er endlich zu Hause die Spiele von Anfang bis zum Ende sehen.
Früher ist das ganz oft passiert. Wir haben die erste Halbzeit geguckt, dann war der Strom weg und wir konnten nicht mehr weiterschauen. Zum Glück haben wir dieses Problem nicht mehr.
Das kleine unscheinbare Dorf Gulek ist in der Region zur Attraktion geworden, dank Solarenergie. Die Leute aus den Nachbardörfern, erzählt Faring Said Breimer, seien ziemlich neidisch.
Die sagen jetzt alle scherzhaft, wir wünschten, wir würden auch in Gulek leben. Natürlich benötigen auch sie eine bessere Stromversorgung und es wäre gut, wenn sie ebenfalls Solarpaneele bekämen.
Für Teile der Bevölkerung könne Solarenergie mittelfristig eine Alternative sein, sagt Wirtschaftsfachmann Al-Shamri. Aber um die Energiekrise zu lösen, reiche die Produktion nicht aus. Vor allem, da die Regierung ähnliche Ziele verfolgt wie andere ölexportierende Staaten. Sie will die Wirtschaft diversifizieren. Noch ist sie dabei aber nicht sonderlich erfolgreich.
Das Öl ist die Lebensader des irakischen Staates. In den letzten 3 Jahrzehnten ist es fast zur einzigen Einnahmequelle des Landes geworden.
Mehr als 95% der Exporte des Landes entfallen auf das Öl. Die Zeiten, als das Zweistromland mit anderen Industriezweigen und der Ausfuhr von Gemüse viel Geld verdient hat, sind längst vorbei. Das Problem hat auch die Regierung erkannt. Die notwendigen Schritte seien aber noch nicht eingeleitet worden, kritisiert Al-Shamri.
Es braucht einen umfassenden Plan. Wenn die Landwirtschaft gestärkt werden soll, muss man über die Verfügbarkeit von Wasser sprechen. Wenn Fabriken eröffnet oder wiedereröffnet werden sollen, braucht man Elektrizität. Und Strom ist nicht verfügbar.
Eine weitere Branche, mit der die irakische Regierung neue Einnahmen generieren will, ist der Tourismus. Im aktuellen Jahr wurde Bagdad sogar von der Arabischen Liga zur Tourismushauptstadt gewählt. Ein Streifzug durch die historische Altstadt von Bagdad zeigt jedoch, auch hier ist vieles erst im Aufbau begriffen. Erstes Ziel, der Abbasidenpalast am Ufer des Tigris. Auf der Rashidstraße sind Modernisierungsarbeiten in vollem Gange, ein Fahrradweg schon eingezeichnet, die Gleise für die neue Straßenbahn eingelassen. Weiter geht es über die Sharia al-Mutanabi, Bagdads berühmte Buchhändlerstraße, vorbei an der alten Mustanziriya-Universität.
Die Bauart des Abbasiden-Palastes ist ähnlich wie die der Universität,
erzählt Reiseführer Mohammed Sukar.
Beide wurden in der gleichen Zeit erbaut, im 13. Jahrhundert.
Am von Bauzäunen umgebenden Palast dann die Enttäuschung.
Sie haben für ein Jahr dicht gemacht. Letzte Woche war ich hier. Da war er noch offen, aber jetzt renovieren sie wohl erstmal.
Eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten für Besucher nicht zugänglich. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem Bagdad als arabische Tourismushauptstadt um Gäste wirbt.
Das ist schlechte Planung.
Also zurück zur Mutanabi-Straße für eine kurze Pause im Shabanda-Café. Teegläser klirren, der Qualm von Wasserpfeifen hängt in der Luft. Vor allem Männer sitzen hier, in einer Ecke aber auch zwei junge Studentinnen mit ausladenden Hüten. Rauchend blättern sie in Büchern.
Ich habe mir gerade eine Übersetzung von Franz Kafka und ein Buch von Dostojewski gekauft,
erzählt die Zahnmedizinstudentin Kautha. Reiseführer Mohammed Sukar berichtet, was in der irakischen Hauptstadt alles unternommen wird, um attraktiver für Touristen zu werden. Die Altstadt wird saniert, die Vergabe der Visa erleichtert. Vor allem sei die Stadt inzwischen sicher. Das betonte auch Ministerpräsident Mohammed Shia As-Sudani bei der Feier zur Eröffnung des Tourismusjahres.
Wir heißen alle willkommen in Bagdad, der Stadt der Sicherheit und der Stabilität. Früher bekannt als Stadt der Liebe, der Kultur, der Geschichte und der Zivilisation.
Auf dem Weg zum Kupfermarkt eine seltene Begegnung. Jonas aus Norwegen ist einer der wenigen Touristen in der Stadt.
Ich habe mein ganzes Leben davon geträumt, in den Irak zu reisen, aber es schien immer so unsicher. Jetzt ist das Gegenteil der Fall. Es ist sicher. Die Leute sind so gastfreundlich. Es ist wunderbar.
Aber auch er hat schon eine Enttäuschung erlebt.
Vor einer Stunde wollte ich ins Nationalmuseum. Leider ist es 6 Monate geschlossen.
Der Irak, das alte Mesopotamien, eine der Wiegen der Zivilisation, hat historisch und kulturell interessierten Touristen viel zu bieten. Beziehungsweise hätte, denn in der Hauptstadt ist vieles hinter Bauzäunen versteckt oder hinter Betonbarrieren, errichtet, als Bagdads Plätze regelmäßig das Ziel von Anschlägen waren. Das ist Vergangenheit, betont die Regierung immer wieder. Ihr Ziel ist es, den Tourismus auszubauen, auch um unabhängiger zu werden von den Einnahmen aus dem Erdölexport. Der Irak mache jedoch zu wenig aus seinem touristischen Potenzial, kritisiert Wirtschaftsfachmann Ihsan al-Shamri. Schon jetzt kämen jährlich mehrere Millionen ausländische Besucher ins Land, vor allem schiitische Pilger.
Wir sprechen hier von etwa 3 bis 4 Millionen iranischen Besuchern. Das Visum ist für sie gratis. Der irakischen Staatskasse entgehen dadurch Einnahmen in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar. Es sind also falsche politische Maßnahmen, die bewirken, dass der Tourismus keine relevante Einnahmequelle für den irakischen Haushalt ist.
Auf dem Kupfermarkt ein buntes Durcheinander von alt und neu. 100 Jahre alte Kupferbecher neben piepsenden Plastikhäschen. Per Megafon werden Pyjamas feilgeboten, heute für einen ganz besonders günstigen Preis. 2 bis 3 Tage Zeit sollten sich Touristen für Bagdad nehmen, empfiehlt Reiseführer Sukar. Und dann weiterfahren nach Samarra, ins mesopotamische Marschland im Süden des Landes oder in die Berge im Nordirak. Der 26-Jährige weiß aber auch, die Außenministerien westlicher Staaten, auch Deutschlands, warnen weiterhin vor Reisen in den Irak und nach Bagdad. Er wünscht sich, dass der Irak bald nicht mehr als gefährliches Reiseziel wahrgenommen wird, sondern als Land, in dem es für Touristen viel zu entdecken gibt. Noch prägt allerdings das Erbe von Jahren des Krieges, des Terrors und der US-Besatzung das Land. Geopolitisch mussten die schiitisch geführten Regierungen in Bagdad in den letzten 2 Jahrzehnten immer versuchen, eine Balance zu halten zwischen den Einflüssen der Großmacht USA und denen aus dem Nachbarland Iran.
Die einzige Überlebenschance für den Irak als Gesamtstaat ist es eigentlich, sich zwischen diesen rivalisierenden Mächten als neutraler Staat zu positionieren,
sagt der Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger. Diesen Balanceakt habe der aktuelle Regierungschef ganz gut hinbekommen, auch wenn er bei seinem Amtsantritt 2022 eher als pro-iranisch galt.
Sudani war sicher ein Mann, der dem Iran durchaus ins Konzept gepasst hat. Er hat aber in den letzten Jahren in seinem Amt als Premierminister Unabhängigkeit gewonnen Und es ist ihm gelungen, den Irak aus dem israelisch-iranischen Krieg herauszuhalten.
Nicht nur während des kurzen israelisch-iranischen Krieges im Juni blieb der Irak von größeren Konfrontationen verschont. In den gesamten beiden Jahren des Gaza-Krieges griffen pro-iranische Milizen im Irak nicht aktiv zu den Waffen. Ein Grund, den Beobachter dafür nennen, ist, dass im Land alle kriegsmüde seien, nach 4 Jahrzehnten, die von Krieg, Chaos und Zerstörung geprägt waren. Ende August titelten einige arabische Zeitungen »Plötzlicher Abzug der Amerikaner aus Bagdad«. Ohne große Ankündigung verließen US-Truppen das Camp Victory in der Nähe des internationalen Flughafens der irakischen Hauptstadt sowie die Luftwaffenbasis Ain al-Assad im Westen des Landes. Das US-Militär kommentierte die Truppenbewegung zunächst nicht. Ein Berater des irakischen Ministerpräsidenten teilte damals mit, der Abzug komme nicht überraschend.
Natürlich gibt es Versuche, dieses Thema jetzt aufzublasen,
so Hussein Alawi im Interview mit dem Sender Sky News Arabia.
Aber die irakische Armee ist inzwischen stark, anders als 2014 zum Zeitpunkt, als Mosul vom Islamischen Staat gestürmt wurde, und auch anders als 2003.
Auch Sicherheitsexperte Samet Al-Bayati betont, dass die Truppenbewegungen zwischen der irakischen Regierung und der US-Armee abgesprochen waren.
Vereinbart wurde, dass nur noch eine kleine Zahl von US-Soldaten in Camp Victory und im gemeinsamen Hauptquartier in Bagdad bleibt, um Schläge gegen die Terrororganisation Islamischer Staat zu koordinieren. Wir reden hier von vielleicht 100 bis 200 Personen. Möglicherweise werden aber auch sie irgendwann in die Kurdengebiete verlegt.
Rund 2500 US-Soldaten waren zuletzt im Land stationiert. Ob sich ihre Gesamtzahl durch den Abzug aus Bagdad und dem Westen des Landes tatsächlich verringert, ist nicht klar. Viele der Soldaten werden künftig in Erbil im Nordirak stationiert sein, andere möglicherweise nach Nordostsyrien oder Kuwait verlegt. Diese Etappe der Truppenverschiebung solle in diesem Jahr abgeschlossen werden, sagt Al-Bayati. Ein vollständiger Abzug der US-Soldaten aus dem Irak dann Ende 2026. Nach mehr als 20 Jahren Präsenz im Land ist ein tatsächlicher Rückzug des US-Militärs noch Zukunftsmusik. Denn daran, dass die irakische Armee alleine die Sicherheit im Land gewährleisten kann, gibt es durchaus Zweifel. Militärisch gilt der IS als weitgehend besiegt. Einzelne Terrorzellen sind jedoch weiterhin aktiv, vor allem im Westen des Landes, im Grenzgebiet zu Syrien. Deswegen, sagt Sicherheitsexperte Al-Bayati, müsse es auch weiter eine Zusammenarbeit mit den Amerikanern geben.
Bodentruppen brauchen wir sicherlich nicht, wohl aber Geheimdienstinformationen, Luftunterstützung. Denn darin haben wir eine Schwäche. Da sind wir weiterhin auf internationale Hilfe angewiesen.
Schon in den letzten Jahren agierten die US-Soldaten im Irak eher im Hintergrund. Als Berater und Ausbilder der irakischen Armee sowie bei vereinzelten Antiterror-Einsätzen. Das war 2003 anders. Gemeinsam mit der sogenannten Koalition der Willigen marschierten die USA in den Irak ein, stürzten die Diktatur von Saddam Hussein. Aber auch zwischenzeitlich 170.000 US-Soldaten gelang es nicht, im Irak für Sicherheit zu sorgen. Im Gegenteil, die Besatzungstruppen galten vielen Irakern als Feindbild. Sie werden bis heute verantwortlich gemacht für Bürgerkrieg und Chaos.
Die Präsenz der Amerikaner hat uns nichts gebracht außer Zerstörung,
sagt der 29-jährige Abdullah.
Wenn die Amerikaner wollen, dann haben sie den Irak weiterhin in der Hand.
Auch andere auf den Straßen Bagdads sind skeptisch, dass die US-Regierung tatsächlich ihren Einfluss im Land reduzieren wird.
Die Amerikaner werden sich nicht zurückziehen,
so der Bauunternehmer Hashim Al-Ukaili.
Die Amerikaner sind nicht ehrlich, auch nicht im Umgang mit ihren Verbündeten. Nehmt Katar zum Beispiel. Doha wurde bombardiert, obwohl es dort US-Militärbasen gibt und obwohl die Amerikaner vorher alles wussten.
Schon einmal haben die USA ihre Soldaten aus dem Irak weitgehend abgezogen. 2011 war das. Aber als der selbsternannte Islamische Staat die irakische Armee 3 Jahre später geradezu überrannte, entsandte der damalige US-Präsident Barack Obama erneut Truppen ins Land. Mit gemeinsamen Kräften konnte der Vormarsch der sunnitischen Extremisten gestoppt werden. Der Kampf gegen den gemeinsamen Feind brachte damals unwahrscheinliche Allianzen zustande. Im Irak gingen auch lokale Kräfte gegen den IS vor. Die irakische Armee, ebenso wie kurdische Peschmerga und zehntausende Kämpfer der Hashd al-Shaabi, der sogenannten Volksmobilisierungseinheiten. Offiziell unterstehen diese inzwischen der irakischen Regierung. Einige schiitische Milizen innerhalb der Volksmobilisierungseinheiten werden aber von den iranischen Revolutionsgarden finanziert und ausgerüstet. Manche Experten erwarten daher, dass der iranische Einfluss auf Bagdad in dem Maße zunimmt, in dem das US-Militär seine Truppenstärke reduziert. Sicherheitsexperte Samet Al-Bayati rechnet nicht damit.
Der Iran hat genug eigene Probleme. Sie werden ihre Verbündeten im Irak erbitten, sich nicht einzumischen. Der Iran hat aktuell definitiv nicht mehr die Macht, die er zu Zeiten von Qasem Soleimani hatte.
Soleimani war der mächtige Kommandeur der Quds-Einheit innerhalb der iranischen Revolutionsgarden verantwortlich für Auslandseinsätze. Anfang 2020 wurde er vom US-Militär in Bagdad getötet. Bei dem Drohnenangriff kam auch einer seiner wichtigsten irakischen Verbündeten ums Leben, Abu Mahdi al-Mohandis, ein Anführer der paramilitärischen Volksmobilisierungseinheiten. In Bagdad wird al-Mohandis als Märtyrer geehrt. Sein Porträt ist allgegenwärtig. Auch die wichtigste Straße zum internationalen Flughafen der Hauptstadt ist nach ihm benannt. Der iranische Einfluss ist auf Bagdads Straßen offensichtlich. Dazu kommt die Gefahr weiterer Anschläge durch den Islamischen Staat. Für die US-Regierung sind das offenbar Gründe, die eigene Truppenpräsenz im Land zu reduzieren, ohne sich komplett zurückzuziehen. Der Einfluss aus dem Ausland, die bewaffneten Milizen im Land, die nicht oder nur teilweise von der Regierung kontrolliert werden, Korruption und eine Bevölkerung, die den Politikern misstraut. Große Herausforderungen für die noch immer junge Demokratie im Land. Aber kann man im Irak überhaupt von einer Demokratie sprechen? Politikwissenschaftler Schmiedinger hebt einige Einschränkungen hervor, betont aber, der Irak habe ein
pluralistisches System, in dem nicht eine einzige Gruppierung in der Lage wäre, alle anderen zu unterdrücken, weil niemand stark genug ist, ein autoritäres System zu errichten.
Zeynep Al-Moussaoui, die zum ersten Mal für das Parlament kandidiert, sagt, auf einer Skala von 1 bis 10 würde sie der irakischen Demokratie eine 3 geben.
Es ist zwar anders als unter dem alten Regime, wo es schon schwierig war, überhaupt den Mund aufzumachen. Jetzt kann man offen reden und auf Demonstrationen gehen, aber das bleibt folgenlos.
Für Hussein Arab, den Abgeordneten, der auf eine weitere Amtszeit von Ministerpräsident Assoudani hofft, ist die Demokratie im Land eine Frage der Tagesform.
An einem Morgen wache ich auf und sehe sie bei 100% und am nächsten Morgen wache ich auf und sehe sie bei 0. Man kann seine Meinung frei äußern, das ist klar demokratisch. Aber es gibt auch weiterhin Unterdrückung und die Einschränkung von Freiheiten. Aber im Vergleich sind wir auf jeden Fall demokratischer als alle unsere Nachbarländer.